ARD.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Wir reden in diesem Podcast über militärische Fragen des Ukraine-Kriegs, über militärpolitische und politische Aspekte dazu, auch über angrenzende Themen, und wir tun das wie immer mit unserem Experten, dem früheren NATO-General Erhard Bühler. Er ist auch heute wieder aus Berlin zugeschaltet. Tag, Herr Bühler.
Tag, Herr Deisinger.
Zum Programm für heute. Am Anfang natürlich einige Sätze oder besser Absätze zur aktuellen militärischen Lage, dann zu einigen politischen Entwicklungen, und wir haben noch offen aus der Vorwoche ein paar Hörerfragen zum Thema Drohnen und auch das Thema Wehrdienst in Deutschland. Zum Wehrdienst kann man nur sagen, na, Gott sei Dank haben wir das letzte Woche nicht gemacht, da haben wir es ja nicht geschafft, wir haben es also nicht machen können, denn was da derzeit an Bewegung drin ist, das war sicher so nicht absehbar. Ich habe am Dienstag ja wieder so ein bisschen vor mich hingestöhnt und gedacht, oh, Leute, das kann doch nicht wahr sein. Wie geht's Ihnen da?
Naja, mir geht's ähnlich eigentlich. Ich habe letzte Woche, hatte ich mir vorgenommen, so die zentrale Botschaft, wir müssen jetzt so schnell wie möglich zu einer Lösung kommen. Und das Gesetz muss so schnell wie möglich eingebracht werden und dann entschieden werden. Denn es soll ja am 1. Januar bereits losgehen. Und wir haben eigentlich schon anderthalb Jahre jetzt eine Diskussion hier im Land und müssen zu einer Lösung kommen. Aber nun kommt alles anders. Aber wir wollen sehen. Heute Nachmittag soll ja das Gesetz nun, wie es vom Kabinett verabschiedet worden ist, in den Deutschen Bundestag eingebracht werden. Und dann wird man sehen, wie die Abgeordneten das Gesetz noch verändern gegenüber dem, was die Regierung beschlossen hat.
Aber Sie haben richtigerweise gesagt, es soll eingebracht werden. Ob es dann wirklich passiert, dann kann man auch gespannt sein. Zum Thema Drohnen will ich noch kurz sagen, wir haben heute nach hinten keine Reservezeit mehr, weil Sie weg müssen, Herr Bühler. Deswegen, wir machen das Thema Wehrdienst auf jeden Fall. Und wenn wir da keine Zeit mehr haben, dann tut mir leid, aber dann müssen wir die Fragen zu den Drohnen halt noch mal eine Woche schieben. Aufzeichnungszeit für diese Folge ist Donnerstag, 16. Oktober 2025. Es ist jetzt kurz nach 9:30 am Vormittag zu hören. Das Ganze dann wie immer auf jeden Fall in der ARD-Audiothek. Und ich will mal zwei Dinge noch vorschalten. Zum einen werden wir immer mal wieder gebeten, Kapitelmarker doch bitte an den richtigen Stellen zu setzen, beziehungsweise es überhaupt zu tun. So, an diesen zwei Varianten der Wünsche kann man sehen, dass da also irgendwas nicht stimmen kann. Es ist so, dass wir von unserer Seite aktuell keine Kapitelmarker setzen, keine setzen können, technisch nicht. Wir arbeiten dran, aber das ist halt in einem so großen Unternehmen etwas langwieriger, als wenn man zu Hause einen Podcast produzieren würde. Dann könnte man das für sich abarbeiten und ändern. Hier im Haus hängt eine ganze, ich sag mal, Produktionskette dran. Es dauert also relativ viel Zeit. Tut mir leid deswegen. Und wenn es bei Ihnen beim Hören Kapitelmarker geben sollte, dann sind die nicht von uns, sondern von irgendeiner Technik automatisiert und völlig willkürlich gesetzt. Hat also mit dem Inhalt nichts zu tun. Und das ist kein Versehen von uns. Das ist das Erste. Und das Zweite betrifft das, was wir beide hier im Podcast machen, nämlich sprechen, manchmal nicht so, wie es andere Leute tun würden. Es geht um die Aussprache mancher Wörter. Wir haben jetzt wieder zwei Mails in der Post gehabt, die uns darauf hingewiesen haben, dass man eine bestimmte Art russischer Raketen nicht Iskander, sondern Iskander aussprechen würde. Ja, Herr Bühler, warum machen Sie es falsch? Ist jetzt falsch mal in Anführungszeichen. Ja? Ich nehme an, weil Sie es in der NATO auch immer so ausgesprochen haben.
Ja, ich nehme halt die NATO-Aussprache im Englischen. Wir sagen immer Iskander. Bewusst ist mir natürlich, dass es auf Russisch oder auf Ukrainisch anders ausgesprochen wird.
Und damit wir nicht ständig zwei verschiedene Aussprachen im Podcast haben, dann mache ich es halt einfach wie Sie, Herr Bühler. Und überhaupt, vielleicht kann ich das auch noch sagen, ich glaube, irgendwie sind wir hier in Deutschland ja ohnehin manchmal ein bisschen sehr unlocker in Bezug auf Aussprachen. Also ich habe noch nie einen Amerikaner gehört, der Putin gesagt hat. Bei denen heißt es immer Putin. Aber klar, natürlich muss klar sein, eindeutig sein, worüber wir reden. Und natürlich setzen wir uns auch nicht jede Woche hin und überlegen, was können wir denn heute mal falsch aussprechen. So, das die beiden Dinge am Anfang. Die aktuelle Lage. Herr Bühler, heute mal wieder am besten mit dem Muster, das wir häufig anwenden. Erst ein kurzer Überblick, dann gehen wir ein paar Brennpunkte an der Frontlinie durch und schauen noch auf die gegenseitigen Angriffe auf Ziele teils weit hinter der Frontlinie. Zunächst der Überblick.
Ja, von einer strategischen Lagebeurteilung her kommend, würde ich mal sagen, ist die Lage unverändert. Die Luftoperation auf beiden Seiten, da gibt es keine Veränderungen. Am Boden ist es so, dass die Ukraine nach wie vor halten kann. Bei den Russen hat man den Eindruck, dass sie ihre Anstrengungen jetzt noch intensivieren. Das macht sich im Übrigen auch bei den Verlusten bemerkbar. Die Russen haben jetzt zum ersten Mal wieder seit Wochen Verluste oberhalb von 1000 Soldaten, also getötete und verwundete Soldaten. Das war wochenlang anders, da lag es immer unter 1000. Also daran sieht man schon, dass die Intensität gewachsen ist. Und ein anderer Punkt kommt sicher da auch dazu, dass sich die Vegetation verändert. Die Bäume verlieren ihr Laub, die Soldaten sind nicht mehr so geschützt unter dem Laubdach. Sie sind sichtbarer. Auf der anderen Seite wird das Wetter auch schlechter und die Drohnen sind nicht mehr immer so einsetzbar. Bei Nebel beispielsweise, bei Nieselregen oder auch bei Herbststürmen. Und letztlich kommt jetzt auch noch dazu, dass der Boden aufgeweicht ist, sodass Kampffahrzeuge nicht mehr so fahren können wie früher. Dennoch aber bisher jetzt, gerade in der letzten Woche, auch intensiver in verschiedenen Abschnitten eingesetzt werden.
Zu den russischen Verlusten will ich nur kurz sagen, das sind natürlich die Zahlen, die sozusagen die ukrainische Seite veröffentlicht hat. Das nur zur Vollständigkeit halber, das will ich nicht jedes Mal im Podcast erwähnen, weil die Russen selbst veröffentlichen ja keine von ihren eigenen Verlusten. Genauso wie es die Ukrainer von ihren Verlusten in der Regel ja auch nicht tun.
Genau, aber sie können einen Trend, und von nichts anderem spreche ich jetzt, sie können einen Trend erkennen, egal von welchem absoluten Zahlenwert sie ausgehen, und der ist schon so, wie ich es gesagt habe, dass die Verluste ansteigend sind.
Habe ich auch gar nicht in Frage gestellt. Schauen wir uns mal die Brennpunkte entlang der Frontlinie an. Beginnen wir im Norden, also im Norden der Frontlinie. Dort haben wir Sumy und wir haben dann noch ein bisschen weiter unten auch Kharkiv.
Ja, Sumy, aber auch dann in Kharkiv, also aus der Region Belgorod heraus, Sumy aus der Region Kursk heraus, greifen die Russen ja an. Dort gibt es tatsächlich kaum Veränderungen. Es gibt allerdings Kämpfe, aber die Ukrainer halten dagegen, sodass es sich hier, wenn überhaupt, dann marginale Verschiebungen der Frontlinie ergeben, die aber im nächsten Augenblick auch schon wieder durch Gegenangriffe verändert werden können.
Dann ist die nächste Station, wenn wir weiter Richtung Südosten gehen, an der Frontlinie entlang, Kupjansk. Dort ist die Lage für die Ukraine sicher auch nicht weniger schwierig geworden.
Nein, sie ist nach wie vor schwierig. In Kupjansk sind Russen eingedrungen in die Stadt, zum Teil in Zivil, häufig in kleinen Gruppen, und haben sich dort festgesetzt. Ausgesprochen schwierige Lage für die Ukrainer vor allen Dingen, weil auch durch Drohnen, also diese First-Person-View-Drohnen, die Logistik erschwert wird, die eigene Logistik, um die Stadt zu versorgen. Also hier zeichnet sich kein Ende ab auf der einen Seite. Das heißt, die Ukrainer werden die Stadt so schnell nicht aufgeben müssen. So würde ich das heute beurteilen. Auf der anderen Seite ist die Bedrohung der Einschließung der Stadt Kupjansk nach wie vor gegeben.
Gehen wir weiter an den Abschnitten, die jetzt folgen, so etwa bis Pokrovsk. Inwieweit haben die Russen dort Boden gut machen können?
Also die Russen haben Boden gut machen können im Bereich nördlich von Lyman. Das hatten wir beim letzten Mal auch schon besprochen. Sie bedrohen nach wie vor den Festungsgürtel der Städte Sloviansk, Kramatorsk bis runter nach Prokhorovsk. Die Stadt Konstantinjewka ist nach wie vor aus Osten bedroht. Allerdings kommen die Russen da auch nicht so richtig weiter vorwärts. Die Russen versuchen, diesen Festungsgürtel im Augenblick zu schwächen, dadurch, dass sie mit Drohnen, wie auch schon im Raum Kupiansk, versuchen, die Logistik für die Ukrainer zu erschweren, die Logistik zu stören und dadurch die Versorgung der Truppenteile in dem Festungsgürtel zu erschweren.
Gibt es denn Fortschritte auf Seiten der Ukrainer?
Es gibt, was heißt Fortschritte? Es gibt den Fortschritt, dass sie halten, dass sie verteidigen können, auch im Rahmen einer beweglichen Verteidigung. Und es gibt Fortschritte, dass sie im Rahmen dieser beweglichen Verteidigung den Russen schwere Verluste zuführen, die auf Dauer nicht tragfähig sein werden für die Russen. Das würde ich als Fortschritt herausstreichen für sie. Fortschritt im Sinne von Gelände gewinnen, das ist ebenfalls so klein, so marginal, dass man da keine operativen oder gar strategischen Effekte daraus sehen könnte.
Und dann vielleicht auch noch, was die Lage am Boden betrifft, vielleicht auch noch in der Zusammenfassung die anderen Gebiete betrachtet. Da verläuft ja die Front ja dann wieder so Richtung Westen bis nach Cherson.
Naja, vielleicht noch ein paar Worte zur Situation in Pokrovsk und um Pokrovsk herum. Das ist ja nach wie vor der Schwerpunkt der Russen. Der Einbruch, der im August stattgefunden hat, im Nordosten von Pokrovsk, der konnte aufgehalten werden. Die Russen sind dort nach wie vor in einzelnen Abschnitten eingekesselt, also mit kleineren Truppenteilen, die jetzt per Drohnen zum Beispiel versorgt werden durch die Luft. Aber sie haben keine operative Bedeutung mehr im Augenblick. Allerdings versuchen die Russen aus diesem Raum heraus Richtung Westen anzugreifen, um so die Stadt Pokrovsk insgesamt einschließen zu können. Aus Südwesten kommt der Druck direkt in die Stadt. Hier sind die südwestlichen Stadtteile unter russischer Kontrolle, das muss man so sagen. Mindestens ist es aber eine graue Zone, wo die Ukrainer nach wie vor auch versuchen, die Russen zu stören und die Russen zu bekämpfen. Die Lücke, die noch da ist nach Nordwesten, ist nach wie vor so, dass sie versorgt werden können, die Ukrainer in diesem Kessel von Pokrovsk. Allerdings steht diese Straße unter Beschuss und auch unter Beobachtung der Russen, sodass diese Versorgung auch nicht einfach ist. Wenn man weiter nach Westen geht, und das meinten Sie gerade, dann kommen wir in die Gegend von Übergang von Donetsk in die Region Saporischschja. Und etwas nördlich davon aus der Region Donetsk in die Region Dniepropetrovsk. Dort haben die Russen Fortschritte gemacht in den letzten Wochen. Allerdings sind da keine großen, bedeutungsvollen Drehscheiben oder Städte vorhanden, sondern überwiegend flaches, offenes Gelände, sodass sie es auch leichter hatten, dort mit ihren auch mechanisierten Kräften weiter vorzustoßen. Und auf der anderen Seite die Ukrainer, die dort so schwach waren, sie mussten auch Stück für Stück auch Land preisgeben. Allerdings ist ja ohne operative Bedeutung. Der letzte Punkt ist die Gefahr, die Richtung Saporischschja besteht, die auch immer wieder von den Ukrainern hervorgehoben worden ist, dass da eine Offensive droht. Das hat sich bisher nicht realisiert. Dort ist die Situation so, dass die Russen ständig angreifen, aber nicht mit einem weitergesteckten Ziel, sondern eigentlich mit dem Ziel der Bindung der ukrainischen Verteidiger, um sich die Möglichkeit allerdings offen zu halten, zu einem späteren Zeitpunkt aus diesem Raum entlang des Dniepro nach Norden Richtung Saporischschja Stadt vorzudrängen.
Okay, dann ein paar Sätze zu den russischen Luftangriffen der letzten Tage. Es geht weiter in den bekannten Mustern?
Ja, es geht weiter in den bekannten Muster. Wir sehen die tagtäglichen Drohnenangriffe nach wie vor. der Russen mit Zahlen, die sich von 87 Drohnen bis zu 119 Drohnen etwa pro Nacht bewegen. Und es war wieder ein Tag dabei, das war von Donnerstag auf Freitag, dass ein massiver Angriff mit Drohnen und auch mit anderen Flugkörpern, Raketen und Marschflugkörpern durchgeführt wurde. 497 Drohnen hat die Ukraine selbst gemeldet und insgesamt 32 Marschflugkörper und ballistische Raketen. Bemerkenswert ist, dass die Bekämpfung der ballistischen Raketen wieder besser geworden ist. Wir haben ja vor einiger Zeit darüber berichtet, dass die Abschussquoten quasi null waren. Das verändert sich im Augenblick wieder. Offensichtlich gibt es hier Möglichkeiten, dass die Software für die Abfangsysteme dort auch verändert worden ist und der Bedrohung angepasst worden ist. Ziele waren insbesondere die Energieinfrastruktur, Heizkraftwerke, Stromkraftwerke, Umspannwerke, Hafenanlagen in Odessa. Die Situation bei der Energieversorgung der Ukraine, sie ist angespannt aufgrund dieser Angriffe, auch schon der Angriffe Anfang Oktober. Es wird versucht, dem entgegenzuwirken, indem man kontrolliert den Strom über Stunden hinweg flächendeckend abschaltet. Nur zwei Regionen sind davon nicht betroffen, aber ansonsten ist die gesamte Ukraine mittlerweile betroffen. Und das liegt eben an den nächtlichen Luftangriffen.
Und auch die Angriffe der Ukrainer in der Tiefe gehen weiter. Mit welchen Schwerpunkten in den vergangenen Tagen? Was haben Sie da ausgemacht?
Ja, sie gehen weiter nach dem gleichen Muster. Also das ist unverändert. Die Schwerpunktziele sind tatsächlich die Ölindustrie, Raffinerien, aber auch Treibstoffdepots, Öldepots. Besonders hervorzuheben ist das Treibstoffdepot in Feodosia auf der Krim, das zweimal massiv angegriffen worden ist und über Tage hinweg gebrannt hat. Es müssen wohl jetzt insgesamt 17 große Treibstofftanks dort zerstört worden sein. Das sind Mengen von Diesel und Benzin, das sich auf die Kraftstoffversorgung auf der Krim, aber auch auf die russischen Truppenteile insgesamt dort im südlichen Teil der Ukraine auswirken wird. Weitere Zielschwerpunkte waren Eisenbahnlinie bei St. Petersburg, der eine oder andere Rüstungsbetrieb, aber auch andere militärische Ziele wie Munitionsdepot in Donetsk oder auch ein Gefechtsstand oben im Norden im Bereich der Region Sumy. Heute Nacht hat es Saratow und Wolgograd getroffen. Da liegen aber noch keine detaillierten Informationen vor. Also alles in allem weiterhin Drohnenangriffe, vereinzelt auch die Marschflugkörper Flamingo im Einsatz. Der Präsident hat das auch so bestätigt, wobei ich dazu noch nicht Einsatz sagen würde, sondern das sind einfach Tests, die unter Kriegsbedingungen jetzt stattfinden, vereinzelt eben, um das Gesamtsystem Flamingo noch zu optimieren, bevor es dann tatsächlich in größerem Umfang eingesetzt werden kann.
Okay, bleiben wir bei diesen Angriffen der Ukrainer noch ein bisschen. Die Ukraine hätte für die Angriffe in der Tiefe, also auf Ziele in Russland, gerne auch Tomahawk-Marschflugkörper der Amerikaner. Das hat der US-Präsident auch so bestätigt. Morgen, wenn ich es recht weiß, wollen er und der ukrainische Präsident Zelensky unter anderem darüber sprechen. Zelensky will Trump hier besuchen. Es sieht derzeit noch immer nicht nach einer finalen Entscheidung der Amerikaner aus. Oder haben Sie andere Informationen?
Nein, es sieht noch nicht nach einer finalen Entscheidung der Amerikaner aus, auch wenn dies als Möglichkeit nun immer wieder auch auf unermüdliche Nachfragen der Medien in den USA bestätigt wird. Und medienfreundlich wie Trump nun mal ist, wenn es die richtigen Medien sind, beantwortet er nun seit Tagen solche Fragen. Auch wie immer, er deutet an, dass sie geliefert werden könnten, beziehungsweise durch NATO-Staaten gekauft und dann an die Ukraine geliefert werden könnten. Und auch wie immer nicht sehr präzise und mit einem größeren Grad an Unverbindlichkeit, das will ich jetzt mal unterstellen.
Wenn eine solche Entscheidung getroffen würde, wie lange würde es dann eigentlich dauern, bis die Ukraine die Dinge, also diese Tomahawks, einsetzen könnte? Es gäbe da sicher einiges vorzubereiten.
Ja, natürlich. Also Ausbildung der Ukraine, das ist sicher ein Posten, Logistik, Wartung und der Aufbau einer Logistikkette insgesamt noch ein anderer. Und dann natürlich auch das Zusammenspiel zwischen Aufklärung und Wirkung, das optimiert werden muss. Und dann natürlich die Abschussbasis. Die Amerikaner verwenden ja heute den Tomahawk ausschließlich von See aus. Von Schiffen oder von U-Booten aus. Das entfällt natürlich bei den Ukrainern, aber die Amerikaner haben einen landbasierten Raketenwerfer entwickelt, der die Tomahawks verschießen kann und der auch ins US-Heer eingeführt werden soll. Das ist schon sehr fortgeschritten. Das alles, was ich gerade beschrieben habe, das Gesamtsystem, das wird sicher Monate Zeit brauchen, bis es operativ eingesetzt werden könnte. Es sei denn, man setzt auf eine intensive Firmenunterstützung vor Ort, um die Logistik und die Wartung mindestens so zu machen, dass die Ukrainer das nicht selbst tun müssen.
Bei aller deutlicher Änderung der Position von Donald Trump, die wir ja vernommen haben, über die wir auch gesprochen haben, finde ich aber eines merkwürdig. Also nämlich, dass Trump angekündigt hat, dass er mit den Russen, dass er mit Putin auch darüber sprechen will, über eine mögliche Lieferung von Tomahawks. Es gibt da sicher mehrere Möglichkeiten, warum er das machen will. Eine wäre, dass er noch immer glaubt, er könne Putin zu irgendeiner Art von Zugeständnis bewegen, oder?
Ja, das ist ja nicht zu kritisieren, dass er mit den Russen im Gespräch bleiben will, obwohl er sich seit dem Alaska-Gipfel im August mehrfach enttäuscht bis verärgert über Putin geäußert hat. Mir scheint, die ganze Tomahawk-Diskussion hat vorrangig den Zweck, den Russen zu signalisieren, wenn ihr euch jetzt nicht bewegt auf einem Weg zu einem Waffenstillstand, der ja von den USA und der Ukraine seit Mitte März gefordert wird, dann liefere ich den Tomahawk. Das Ganze spielt sich vor einer positiven Entscheidung für die Lieferung des Tomahawk ab, die offenbar noch nicht getroffen ist, aber getroffen werden kann.
Aber Anzeichen dafür, dass die Russen da entsprechend reagieren, haben sie sicher auch nicht, ne?
Nein, also da ist noch keine Reaktion der Russen zu erkennen, dass man flexibler ist in der Frage des Waffenstillstands, der die Voraussetzung wäre, dass man in Friedensverhandlungen einsteigen kann.
Eine andere Möglichkeit wäre ja, dass man versucht, bei einer positiven Entscheidung der Amerikaner für die Ukraine den Russen gegenüber deeskalatorisch zu wirken. Aber auch das dürfte ja eigentlich wenig erfolgversprechend sein und möglicherweise auch gar nicht notwendig sein, weil die Russen ja die ganze Debatte darum auch verfolgen und ihre Meinung in bestimmter Hinsicht auch längst kundgetan haben, nämlich es ginge nicht ohne US-Soldaten. Die USA würden dann direkt in den Konflikt involviert sein.
Also wenn die gerade von mir so skizzierte Strategie so beabsichtigt ist, dann zeigt sie jetzt auch Wirkung. Wir haben zwar bereits bei Kampf- und Schützenpanzerlieferungen zum Teil harsche Reaktionen gesehen, die aber dann nicht umgesetzt wurden. Aber jetzt kommentiert das gesamte Umfeld Putins, einschließlich der Propagandisten in der Kreml-gesteuerten Medienlandschaft und auch Putin selbst, eine solche mögliche Lieferung. Und das ist schon ungewöhnlich gegenüber den Lieferungen von anderen Waffen, die wir in diesem Krieg gesehen haben. Und es geht hin bis zu dem Argument, dass man beim Tomahawk im Anflug nicht feststellen könne, ob er mit Nuklearwaffen bewaffnet ist. Der Sprecher Peskov hat das gesagt. Dies deutet eine mögliche nukleare Gegenreaktion der Russen an. Dabei wissen die Russen selbst besser als wir hier im Westen und vor allen Dingen die Öffentlichkeit hier im Westen, dass es für den Tomahawk keine Nuklearsprengköpfe mehr gibt. Also die wurden schon vor Jahren unter Beobachtung der Russen im Rahmen der Rüstungskontrollverträge vernichtet. Trotzdem wird das Argument auch heute noch verwendet, um die Diskussion bei uns im Westen zu beeinflussen. Und mancher fällt auch auf dieses Argument herein, wie ich der Diskussion entnehmen kann. Der zweite Punkt ist aber genauso wichtig eigentlich. Die Amerikaner würden, selbst wenn sie sie hätten, niemals Atomwaffen an die Ukraine liefern. Davon bin ich überzeugt. Ein weiteres Argument ist, dass ein Tomahawk-Einsatz nicht ohne militärische Unterstützung durch die Amerikaner ginge, wie die Russen gesagt haben. Aber das ist Propaganda ähnlich wie schon bei der Taurus-Diskussion. Natürlich könnten die Ukrainer dies selbst. Und wenn es allerdings schnell gehen soll, wird man auf Firmenunterstützung vor Ort in der Ukraine nicht verzichten.
Lassen Sie mich auf diese Unterstützung mal kurz noch ein bisschen näher eingehen, auf dieses direkt in den Konflikt involviert sein, wie ich es gerade gesagt habe. Das passiert doch möglicherweise schon längst. Also wir haben vor Monaten schon darüber diskutiert und nun hat die Financial Times nochmal konkreter nachgelegt und aufgeschrieben, wie tief die Amerikaner schon in den ganzen Prozess, ich sag mal, verstrickt sein sollen, Ziele für die Ukraine auszusuchen, den Beschuss zu planen. Sie haben das sicher auch alles gelesen, Herr Bühler. Was halten Sie denn davon?
Nichts. Die amerikanischen Geheimdienste, wie auch die von NATO-Staaten, führen seit Beginn des Krieges ein sogenanntes Intelligence Sharing durch, also den Austausch von Geheimdienstinformationen. Dies wurde von den Amerikanern nur einmal für kurze Zeit, jetzt in diesem Frühjahr 2025, ausgesetzt. Hier geht es um allgemeine Lageinformationen, die geteilt werden. Das heißt, die Amerikaner geben was oder andere NATO-Staaten, die Ukrainer geben was zurück aus ihrem eigenen Schatz von Informationen, die sie haben. Es geht nicht um eine konkrete Teilhabe am Zielplanungsprozess. Die Financial Times, die das ja wieder hochgebracht hat, vermittelt mit Bezug auf anonyme Quellen diesen Eindruck, den Sie gerade genannt haben. Die Amerikaner würden Ziele für die Ukrainer aussuchen und den Beschuss planen. Viele nehmen das auf und verbreiten das weiter, nehmen es auch als Beweis, dass es so stattfindet. Aber jeder, der den geheimen US- und NATO-Zielplanungsprozess kennt, wird selbst diesen Artikel der Financial Times anders lesen und schon gar nicht als Beweis für die Teilhabe der Amerikaner an der Luftoperation der Ukraine heranziehen. Aber die Autoren solcher Artikel, die kennen solche Details eben nicht, können sie auch nicht kennen und sie verlassen sich auf anonyme Quellen, wie auch immer das ist. Es kommt ein zweites Argument dazu. Also bei diesen Zielplanungen auf Raffinerien, also auf stationäre Ziele, da kommt es nicht darauf an, jetzt irgendwie schnell zu reagieren. Die Raffinerien bewegen sich ja nicht. Die sind dort, wo sie schon seit Jahren waren. Die sind dort, wo man sie über Google Maps findet. Ja, dort, wo sie alle paar Stunden durch Satelliten bestätigt werden. Satelliten, die auf dem Markt verfügbare Bilder liefern. Und dazu soll die Mitwirkung anderer Nationen als der Ukraine erforderlich sein. Also das können die Ukrainer selbst.
Also Sie sagen keine Beteiligung am Zielplanungsprozess. Das haben Sie schon immer gesagt in diesem Podcast. Nun hätten die Amerikaner das ja auch alles dementieren können, was die Financial Times da schreibt. Sie hätten der Financial Times Fake News vorwerfen können. Damit ist ja Donald Trump immer schnell bei der Hand. Haben sie aber nicht gemacht. Auch die Ukrainer nicht.
Also in solchen Fällen ist es, glaube ich, immer besser, nichts zu bestätigen, aber auch nichts zu dementieren. Und das ist genau das, was die Ukrainer und Amerikaner jetzt machen. Und man muss nicht jedes Gerücht dementieren.
Auch die Russen sagen ja nichts dazu, außer das, was sie eh schon seit langem sagen, nämlich ganz generell, dass die Amerikaner die Ukraine mit Geheimdienstinformationen versorgen. Insoweit ist das, was die Russen sagen, offenbar, also so wie sie es sehen, auch nicht falsch.
Ja, genau. Also die Russen sagen selbst nichts dazu, weil sie die Zusammenhänge genauso gut kennen wie ich. Was sie allerdings tun, ist, dass sie die Diskussion, die hier im Westen darüber geführt wird, aufgreifen und ihr damit eine Art von Glaubwürdigkeit verleihen, an die Russen in Kenntnis der Fakten und der Zusammenhänge in einem solchen Prozess selbst nicht glauben. Sie nehmen sie allerdings gerne und die Diskussion, meine ich, sie nehmen sie gerne auf und nehmen dieses Angebot sehr erfreut an, ihren Informationskrieg gegen den Westen auch mit Substanz zu füllen.
Erstaunlich scheint vielleicht manchem auch, dass die Amerikaner aber all das schon getan haben sollen, was die Financial Times schreibt, bevor Trump seine bemerkenswerte Wende in Sachen Putin hingelegt hat. Sie hatten da vorhin schon einiges angedeutet, dass da nur mal eine kleine Aussetzung des Teilens von Geheimdienstinformationen gab.
Die gab es tatsächlich im Frühjahr diesen Jahres, also nach Amtsantritt von Trump. Aber die Amerikaner haben kurze Zeit später dieses Intelligence Sharing, dieses Teilen von ausgewerteten Informationen, Lageinformationen weiter fortgeführt, wie sie es eigentlich die gesamte Zeit in diesem Krieg gemacht haben und wie es sicher auch andere Geheimdienste des Westens, insbesondere der NATO-Länder, auch tun.
Und wenn die Amerikaner den Tomahawk liefern würden, würde das einen Unterschied zur aktuellen Praxis machen? Oder können Sie erklären, warum die Russen so explizit gegen den Tomahawk wettern, aber nicht gegen die Hilfe, wie Sie sie gerade beschrieben haben?
Ja, der Tomahawk, der macht schon einen Unterschied, wenn er geliefert würde. Und das wissen die Russen natürlich auch. Deshalb versuchen sie ja gerade, die Amerikaner umzustimmen und generell auch die Stimmung im Westen zu beeinflussen. Aber jetzt mal realistisch betrachtet. Trump hat gesagt, die USA haben sehr viele von diesen Tomahawks. Seine Generale werden ihm aber erklären, dass sie für ihre Verteidigungsfähigkeit diese Waffen selbst brauchen. Und so werden sie, wenn überhaupt, nur eine geringe Stückzahl zur Verfügung stellen können. Aber immerhin, sie würden auch in geringen Stückzahlen eine Verstärkung und Ergänzung der eigenen Waffensysteme der Ukraine, wie künftig der Flamingo, wie des Marschflugkörpers Neptun und der Langstreckendrohnen darstellen. Parallel dazu werden sie ein Signal der Unterstützung der Ukraine durch die USA und bis zu einer finalen Entscheidung einer Lieferung eben auch eine politische Waffe gegen Putin, um ultimativ Zugeständnis in Richtung eines Waffenstillstands einzufordern.
Sie sagten, wenn der Tomahawk geliefert wird, dann würde es schon einen Unterschied machen, nur um das mal klar festzuhalten noch. Ich habe Sie so verstanden, es würde keinen Unterschied machen in der Art der Hilfe, die die Amerikaner liefern, also was die Geheimdienstinformationen betrifft, was eine angebliche Zielplanung betrifft, aber es würde einen Unterschied machen, möglicherweise in der Waffenwirkung. So hatte ich Sie verstanden. Ist das korrekt oder meinten Sie es anders?
Nein, genau so. Der Tomahawk kann ja bis etwa 1600 Kilometer wirken. Bei modernen Versionen, die die Ukraine aber sicher nicht bekommen, etwa 2500 Kilometer. Und in diesem Band von 1600 Kilometern sind so viele militärische Ziele und Ziele der Rüstungsindustrie, Ziele der Ölindustrie, dass es schon einen Unterschied macht, wenn man die entsprechend gehärteten Ziele dort auch mit dem Tomahawk angreifen kann, gegenüber anderen Zielen, die man mit den selbstentwickelten Waffen, deren Wirkung und deren Präzision nicht so gut ist wie dem Tomahawk, dann angreifen würde.
Okay. Dann noch eine Sache, die in den vergangenen Tagen öffentlich wurde, die den in Anführungszeichen Nachschub an Soldaten für die russische Armee betrifft. Es scheint so zu sein, dass die Russen nicht mehr auf die Zahl Freiwilliger kommen, die nötig ist, um die Verluste an der Front auszugleichen. Offenbar will man deswegen ein Gesetz ändern, das es erlaubt, auch Reservisten einzuziehen, ohne eine Mobilisierung anzuordnen. Das haben Sie bestimmt auch gelesen und verfolgt, ne?
Ja, das habe ich gelesen. Das Problem, das Sie ansprechen, das haben Sie schon seit Monaten, dass Sie mehr Verluste haben, als Sie Soldaten einziehen können, als Vertragssoldaten, nicht die Wehrpflichtigen. Ja, jetzt haben Sie zwei Gesetzesänderungen beschlossen, nach denen Reservisten in Friedenszeiten, das heißt auch ohne Mobilmachung, eingesetzt werden können. In Russland ist ja Frieden nach rechtlichen Maßstäben. Eine weitere Gesetzesänderung erlaubt den Einsatz der Reservisten auch im Ausland, also der Ukraine. Man versucht mit diesen Gesetzesänderungen eine Mobilmachung wie im Herbst 2022 zu verhindern, die doch zu erheblichen inneren Problemen in Russland geführt hat, unter anderem durch eine Massenflucht von über 100.000 meist gut ausgebildeten Männern ins nahe Ausland.
Und vielleicht nochmal abschließend gefragt zu diesem Aspekt. Können Sie beschreiben, wie schwerwiegend Ihnen dieses Problem für die Russen erscheint? Also, dass Sie da nicht genügend Freiwillige mehr bekommen beispielsweise und jetzt auf Reservisten zurückgreifen wollen?
Also die Russen haben, wie die Ukrainer, auch ein Personalproblem. Das wird häufig bei uns nur das der Ukrainer thematisiert, aber für die Russen ist das Problem mindestens genauso relevant, sonst würden sie diese Gesetzesänderungen ja nicht einführen. Also sie haben etwa 30.000 Vertragssoldaten pro Monat, die sie rekrutieren können, und das gleicht gerade mal die Verluste aus. Sie haben versucht, diese Verluste über Monate hinweg jetzt durch veränderte Taktiken zu vermeiden, um die Verluste niedrig zu halten. Das ändert sich gerade wieder. Sie haben das Problem, dass Vertragssoldaten sehr viel Geld kosten. 20.000 Euro stehen da in Rede, die mindestens in den wohlhabenden Regionen bezahlt wird, also Petersburg und Moskau. Das alles wäre bei den Reservisten nicht der Fall. Die Reservisten sind da kostengünstiger, aber sie produzieren ein anderes Problem. Die Reservisten werden dem zivilen Arbeitsmarkt oder auch der Rüstungsindustrie entzogen und werden die zivile Wirtschaftskrise dadurch in Russland verschärfen oder auch die Rüstungsindustrie schwächen. Theoretisch sprechen wir über 2 Millionen Reservisten in Russland, aber wir werden sehen, ob diese Gesetzesänderungen tatsächlich eine Verbesserung der Personallage im Krieg gegen die Ukraine und zweitens, das muss man immer dazu rechnen, gleich beim Aufbau neuer Truppenteile im Rahmen der Vergrößerung der russischen Streitkräfte zur Vorbereitung auf einen möglichen Krieg gegen die NATO bringen werden. Also das müssen wir im Auge behalten.
Okay, dann schauen wir auf unseren nächsten Schwerpunkt und gehen damit nach Deutschland. Es ist klar, dass die Bundeswehr mehr aktive Soldaten und auch mehr Reservisten braucht. Dazu sollte es ein Paket an Gesetzesänderungen geben. Der erste Termin für die Einbringung in den Bundestag wurde gecancelt, weil die Union Nachbesserungswünsche hatte. Nun hatte man sich offenbar unter den Spitzenpolitikern auf einen Kompromiss geeinigt, wollte den am Dienstagabend verkünden und dann der große Knall, Pressekonferenz kurzfristig abgesagt, die SPD-Fraktion macht nicht mit. Und seitdem gibt es heftige Vorwürfe an den Verteidigungsminister, diese Einigung torpediert zu haben. Offenbar hat er in der Fraktion, die der Einigung zustimmen sollte, dagegen gewettert. Und im Nachhinein heißt das von Unionsseite, Pistorius habe die Fraktion angezündet und so weiter. Herr Bühler, wie stellt sich Ihnen das alles dar?
Also die Bundeswehr braucht mehr Personal, das steht fest und ich glaube, das ist unumstritten. Da gibt es auch eine stabile Mehrheit innerhalb der deutschen Bevölkerung. Die Maßnahmen, die die Bundeswehr getroffen hat, von ca. 182.000 aktiven Soldaten auf die bisherige Sollstärke von 203.000 Soldaten zu kommen, blieben trotz optimistischer Aussagen noch vor 1 bis 2 Jahren erfolglos. Und jetzt stehen wir vor der Lage, dass die Bundesregierung der NATO eine Gesamtstärke von 260.000 aktiven Soldaten und 200.000 Reservisten also insgesamt 460.000 Soldaten innerhalb der nächsten 5 bis 6 Jahre zugesagt hat. Und dieses Ziel ist ohne einen neuen Wehrdienst nicht zu erfüllen. Die allgemeine Wehrpflicht wurde ja bekanntlich im Jahr 2011 ausgesetzt. Die Bundesregierung hat deshalb eine Gesetzesänderung beschlossen, die folgende Maßnahmen umfasst: die Reaktivierung der Wehrerfassung und der Wehrüberwachung. Zweitens die Verteilung eines Fragebogens ab Januar nächsten Jahres, die alle jungen Männer ausfüllen müssen und dort zu Fragen der körperlichen Fähigkeiten, zur Ausbildung, zur Motivation, zur Bereitschaft in der Bundeswehr zu dienen. Und drittens eine Musterung aller Wehrpflichtigen ab dem 1.7.2027. Ein Ziel soll sein, Freiwillige dann so einzuberufen, wie es der Bedarf und auch die Möglichkeiten, das sind also zwei Seiten einer Medaille, die Möglichkeiten der Bundeswehr hinsichtlich Ausbildungspersonal, Unterbringungsmöglichkeiten etc. erfordern bzw. erlauben. Die Freiwilligkeit soll durch attraktive Maßnahmen gefördert werden, insbesondere durch Geld. So soll der Wehrsold auf deutlich mehr als 2.000 Euro netto pro Monat gesteigert werden. Dazu kommen andere Maßnahmen wie Führerschein, Sprach- und IT-Ausbildung zum Beispiel. Das ist in Kurzform der Regierungsentwurf dieses neuen Gesetzes, der jetzt auf dem Tisch liegt. Die CDU-CSU glaubt nicht daran, dass dieser Fokus auf Freiwilligkeit die Probleme lösen wird und will mehr verpflichtende Bestandteile in diesem Gesetz, mindestens aber Klarheit über die Personalentwicklung in den nächsten Jahren und einen Mechanismus, der zu mehr verpflichtenden Bestandteilen führt, wenn die Ziele des Gesetzes nicht erreicht werden. Die SPD ist gespalten. Sie ist in Teilen gegen eine Reaktivierung der Wehrpflicht, in Teilen für die Reaktivierung bei Halt der Freiwilligkeit. In Teilen steht sie nahe an den Forderungen der CDU-CSU. Das ist jedenfalls meine Wahrnehmung. Der Gesetzesentwurf ist nach Abstimmung der Regierungsfraktionen in der vergangenen Woche nicht in den Bundestag eingebracht worden. Und es wurde versucht, durch eine Arbeitsgruppe der Regierungskoalition, bestehend aus den stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der Koalition und Fachpolitikern aus dem Verteidigungsausschuss, einen Kompromiss zu schmieden, noch bevor der Regierungsentwurf formal in den Bundestag eingebracht wird. Man hat dadurch versucht, noch vor der ersten Lesung einen Schulterschluss der Koalition herzustellen. Das war sicher das Motiv. Das Ganze war, wie wir wissen, am Dienstag nicht erfolgreich. Der Kompromiss wurde in der SPD-Fraktion nicht angenommen. Er bestand darin, dass man im parlamentarischen Verfahren den Regierungsentwurf so abändern wollte, unverändert der Fragebogen und die Abgabepflicht für Männer. Zweitens ein Zufallsverfahren für die Musterung, also ein Losverfahren. Und wenn dadurch keine ausreichende Zahl von Männern für die Bundeswehr als Wehrpflichtig verpflichtet werden können, dann eben eine verpflichtende Einberufung. Hm. Unstrittig ist, bei Spannungsfall und beim Verteidigungsfall würde die allgemeine Wehrpflicht wieder aufleben. Das ist Bestandteil aller Überlegungen, gemeinsamer Bestandteil. Und gemeinsamer Bestandteil ist natürlich auch, dass das Recht auf Kriegsdienstverweigerung natürlich unberührt bleibt. Das gilt für alle Modelle. Das ist ja auch im Grundgesetz weiterhin so vorgeschrieben. Und daran denkt ja auch keiner, das Grundgesetz zu ändern. Sie fragen, wie sich mir das alles darstellt. Also ich wünsche mir tatsächlich angesichts der sicherheitspolitischen Lage, in der wir auch nach Auffassung von Regierung und Parlament stehen, eine schnelle Lösung. Jetzt in dieser parlamentarischen Diskussion, die mutmaßlich heute beginnen soll. Das Gesetz soll ja zum 01.01.26 in Kraft treten und die vorbereitenden Maßnahmen laufen bereits durch das Bundesministerium der Verteidigung.
Okay, dann wir lassen mal diese Losgeschichte noch außen vor, zu der will ich gleich noch kommen. Erstmal grundsätzlich, Boris Pistorius ist fest davon überzeugt, dass mit dieser Freiwilligkeit genügend Leute zusammenkommen am Ende, um die Aufwuchsziele der Bundeswehr zu erreichen. Sind Sie davon auch noch überzeugt?
Also Minister Pistorius sagt, wir werden die aktive Sollstärke so, wie er es vorhat, bis 2029 und die Reservisten-Sollstärke bis 2031/32 erreichen. Er ist der verantwortliche Minister. Er hat den Mut, dies öffentlich so zu sagen. Das muss man ihm zugute halten. Und Herr Deisinger, ich kann Ihnen sagen, ich habe keine besseren Informationen, dass ich sagen könnte, das funktioniert so nicht. Aber Minister Pistorius wird sicher an seinen Aussagen gemessen werden in diesen Jahren, die ich gerade gesagt habe. Persönlich bin ich nicht ganz so optimistisch, ohne dass ich das nachweisen kann. Aber zu oft, wissen Sie, sind die Prognosen seit der sogenannten Neuausrichtung der Bundeswehr im Jahr 2011, dieser doch sehr zentralistisch organisierten Personalführung, die wir jetzt haben, nicht erreicht worden. Also unabhängig jetzt von Personen, die an der Spitze dieser Personalorganisation standen. Das ist einfach das System dieser zentralistisch organisierten Personalführung.
Inwieweit machen Sie denn da aktuelle Umfragezahlen optimistischer bzw. noch pessimistischer? Diese Woche ist wohl von INSA eine Umfrage veröffentlicht worden. Die besseren Zahlen, die man natürlich auch rauslesen kann, würde ich dann Ihnen mal überlassen. Also das Rauslesen dieser besseren Zahlen. Nach meiner Interpretation würden jetzt erstmal im Ernstfall 56% der Deutschen ihr Land nicht verteidigen wollen. Ich glaube, das betrifft Männlein und Weiblein. Also mehr als die Hälfte würde das nicht tun.
Also mit der INSA-Umfrage haben Sie mich tatsächlich ein bisschen überrascht, aber ich habe mich mit den neuesten Umfragezahlen des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr intensiv befasst und ich habe das auch mit Herrn Erl besprochen, als Sie in Urlaub waren. Das ZMS, so ist die Abkürzung, erhebt ja seit Jahrzehnten Daten genau zu diesem Thema. Man kann den Forschungsbericht 139, heißt der, des ZMS auch im Internet abrufen. Nicht sehr lang, aber sehr interessant. Also das ZMS kommt zu ähnlichen Zahlen, was die Bereitschaft von Frauen und Männern zusammen angeht. Wenn man aber nur die Umfragewerte der Männer ansieht, dann liegen die Zahlen je nach Alter der Männer zwischen 52% und 61%. Also der Männer, die unser Land verteidigen würden. Und das, glaube ich, ist kein so schlechter Wert.
Geht noch weiter in dieser INSA-Umfrage. Wenn es um die Verteidigung eines NATO-Staates ginge, dann wäre die Zahl derjenigen, die ihn nicht verteidigen würden, noch höher. Da sind wir dann bei INSA schon bei 61%. Ich meine, da ist dieser Gedanke einer kollektiven, vielleicht auch solidarischen Verteidigung offenbar nicht so wahnsinnig toll ausgeprägt. Also sicher kann man daraus nicht ableiten, wie viele die NATO für wichtig halten. Aber ein Hinweis ist es doch schon. Allerdings könnte ich mir auch vorstellen, dass ganz viele sagen, also dass die NATO wichtig ist, aber dennoch nicht selbst zur Waffe greifen würden. Also solche Widersprüche haben wir ja öfter in Umfragen.
Ja, also auch hier gibt es Unterschiede zwischen den genannten Institutionen. INSA-Studie auf der einen Seite und ZMS auf der anderen. Das ZMS kommt zu dem Ergebnis, dass 75% der Bevölkerung prinzipiell bündnistreu sind. Bei der praktischen Bündnistreue, also auf ein Land oder eine Region bezogen, hier das Baltikum, da liegen die Werte niedriger, aber immerhin auch bei ca. 50%. Also auf den letzten Teil Ihrer Frage bezogen, also die Schlussfolgerung für mich muss sein, dass wir insgesamt und ich auch selbst mehr vermitteln müssen, dass Sicherheit in Europa und der NATO unteilbar ist. Also Krieg macht nicht vor Grenzen oder vor Neutralitäten halt. Das ist heute so und das war früher wahrscheinlich auch nicht anders. Allerdings haben sich aufgrund der Mittel der Kriegsführung da doch einiges verändert. Also Entfernungen zum Beispiel zu einem möglichen Aggressor spielen im heutigen Kriegsbild keine so große Rolle mehr wie im vergangenen Jahrhundert. Man darf sich nicht in Sicherheit wiegen, wenn man weiter als die Balten von Russland entfernt wohnt. Und solidarische und kollektive Verteidigung, so wie Sie es gerade genannt haben, ist auch deshalb in unserer modernen Welt so wichtig, weil sich kein Land Europas mehr selbst verteidigen kann, ohne einen Riesenaufwand für Verteidigung für die autonome Verteidigung zu betreiben. Krieg hat heute keine Grenzen und Entfernungen wie früher. Selbst Grenzen zwischen Krieg und Frieden verschwimmen, ja, auch Grenzen zwischen äußerer und innerer Sicherheit.
Okay, dann gehen wir mal noch ein bisschen in die strittigen Punkte rein. Ich glaube, jetzt kommen wir zu einem, über den sich auch Pistorius so aufgeregt hat. Wenn jetzt also mit der Freiwilligkeit genügend zusammenkommen, also genügend in dem Sinne, dass die NATO-Vorgaben zu erfüllen sind, ob das dann nun tatsächlich genügend sind, steht auf einem anderen Blatt. Dann, also wenn die NATO-Vorgaben erfüllt werden, dann ist alles fein. Wenn das aber nicht der Fall ist, dann wird es dann kompliziert. Also man will ja offenbar noch nicht mal alle jungen Männer mustern. Wenn ich das recht verstanden habe, soll schon hier ein Losverfahren entscheiden, wer zur Musterung muss. Würde das denn Sinn machen? Also ich dachte, man wollte eigentlich einen Überblick haben, auf wen man im Ernstfall zurückgreifen könnte. Also mit Musterungslotterie wird das ja nicht möglich sein.
Ja, da sind wir jetzt wieder bei diesem Kompromiss, der am Dienstag zunächst verworfen wurde. Da stellt sich wirklich die Sinnfrage auch für mich. Oder man muss diesen Schritt im weiteren parlamentarischen Verfahren besser erklären. Also den Losentscheid, ähnlich wie in Dänemark, jetzt auf den letzten Metern in die Diskussion einzubringen, das war im Nachhinein betrachtet sicher nicht die beste Idee. Da sind einige überrascht worden. Wenn man wirklich einen Bedarfs- und Auswahlwehrdienst haben will, muss ich doch sicherstellen, dass die Besten zur Auswahl stehen hinsichtlich körperlicher und geistiger Leistungsfähigkeit und Motivation. Bei einer, Sie haben es Lotterie genannt, laufe ich doch Gefahr, dass ich gerade Teile dieser Gruppe, dieser besonders geeigneten Gruppe, per Los verliere, die Gruppe, die ich eigentlich haben möchte. Und es gibt einen zweiten Punkt, der aus meiner Sicht dagegen spricht. Wenn wirklich eine existenzielle Gefahr für unser Land besteht und die allgemeine Wehrpflicht nach Eintritt des Verteidigungsfalls in Kraft tritt, dann habe ich doch lieber einen Überblick über den gesamten Jahrgang von 300.000 Männern. Oder täusche ich mich da? Also ich glaube nicht, sondern ich möchte gerne das vorbereitet haben. Und genau in die Richtung zielt, glaube ich, auch die Kritik von Minister Pistorius.
Also das scheint für Sie nachvollziehbar zu sein, dass der da nicht mit einverstanden ist. Und dann hatte man sich ja auf eine zweite Lotterie verständigt, nämlich unter den Lotteriegemusterten soll dann ausgelost werden, wer eingezogen wird. Habe ich das auch recht verstanden?
Also ich glaube nicht. Also ich bin mir jedenfalls nicht sicher, ob das so ist. Aber da war ja sehr viel Bewegung jetzt die letzten Tage und Stunden, gerade bei diesem Thema. Aber wenn das wirklich so wäre, dann wäre es ja noch grotesker. Dann würde ja ein zweites Mal per Los ausgewählt werden. Und man würde womöglich ein zweites Mal die geeignetsten verlieren, die man eigentlich haben will.
Vielleicht lassen Sie mich dann generell mal noch weiter fragen. Also wenn das so käme, ne? Also man kann vielleicht durch ein solches Verfahren die gewünschten Zahlen erreichen, aber mit einer gewissen Gerechtigkeit, Wehrgerechtigkeit hat das ja dann auch nichts zu tun. Wie komme ich drauf? Also so wie ich das verstanden hatte, kann man dann, also wenn man eingezogen werden soll nach der Lotterie, zwar sagen, ich will nicht, also man kann verweigern, aber man müsste in diesem Fall einen zivilen Ersatzdienst leisten. So, das hieße aber, ein gewisser Teil der jungen Leute würde dem Rest gegenüber immer im Nachteil sein. Die Gezogenen müssten auf jeden Fall einen Dienst absolvieren, die anderen gar keinen. Also gerecht scheint mir das jetzt nicht zu sein.
Also Wehrgerechtigkeit hat in den letzten Jahrzehnten der allgemeinen Wehrpflicht immer eine wichtige Rolle gespielt, dass sich durch Urteile auch des Bundesverfassungsgerichts, Urteile von Verwaltungsgerichten ausgedrückt hat. Letztlich sind aber am Ende dieser allgemeinen Wehrpflicht nur noch 13% eines Jahrgangs etwa eingezogen worden. Und deshalb war auch meine Überlegung, wenn ich eine solche Auswahlwehrpflicht bei uns einfüge, was mache ich denn mit all den Bestimmungen, die die Gerichte festgelegt haben, um das Ziel Wehrgerechtigkeit zu halten. Insofern ist die Frage berechtigt, aber Es gibt in diesem Zusammenhang ein sehr interessantes Gutachten, das der ehemalige Richter am Bundesverfassungsgericht Professor Dr. Udo Di Fabio verfasst hat. Er sagt, die Aufgabe im Artikel 87a, der Bund stellt Streitkräfte zur Verteidigung aus. Das hat also Verfassungsrang und so wie ich das verstehe, argumentiert er eben weiter, dass die Regierung einen Spielraum braucht und das Parlament, um dieses Verfassungsziel dann tatsächlich auch durchzuführen. Und so, ich verstehe das dann so, dass das die Wehrgerechtigkeit bei einer Auswahlwehrpflicht dann nachrangig ist, diesem Verfassungsziel gegenüber. Aber wie gesagt, ich bin kein Verfassungsjurist und ich habe das ca. 30, 40-seitige Gutachten gelesen, aber ich zitiere das nur hier, weil es ganz offensichtlich auch auf von einem kompetenten Verfassungsrechtler bei uns als verfassungsrechtlich möglich betrachtet wird.
Ich bin ja auch kein Jurist, ich sage es nur mit meinen Empfindungen und habe jetzt den Eindruck, dass Herr Fabio mir dann eigentlich recht gibt und sagt, na klar, es ist nicht gerecht, aber das spielt erstmal nicht so die große Rolle. So würde ich das interpretieren, was Sie gerade gesagt haben.
Ich will das ja nicht wiederholen, was ich gerade gesagt habe. Ich habe nur wiedergegeben, so wie ich das Gutachten verstanden habe, dass eben dieses Ziel 87a, Bund stellt Streitkräfte zur Verteidigung auf, eben ein Verfassungsziel ist, das mit einem gewissen Spielraum dann auch erreicht werden kann. Und sicher muss man gerecht sein in gewisser Art und Weise, aber solche Konstrukte, wie es jetzt angedacht worden ist, ob das so kommt, weiß ich nicht. Da gibt es sicher auch andere Stimmen dazu. Die sind offensichtlich innerhalb dieses verfassungsrechtlichen Spielraums mit drin, sodass sie verfassungsfest wären.
Dann, ich sehe, dass die Zeit rennt und dass Sie weg müssen. Ich will trotzdem noch was loswerden. Wenn jetzt am Ende vielleicht dann doch nicht gelost werden soll, wir wissen es ja nicht. Aber man muss ja trotzdem irgendwie auf die Namen derer kommen, die man einziehen will. Wie würden Sie es denn machen? Haben Sie eine Lösung, die vielleicht alle akzeptabel finden könnten?
Also ich fand, dass diese Lösung, die im Regierungsentwurf drin steht, eine ganz gute Lösung ist, dass sie erreichbar erscheint nach all denen, die jetzt verantwortlich auch für die Bundeswehr zuständig sind. Ich weiß, dass es im Bundesministerium der Verteidigung als Maßnahme angesehen wird, nicht in Richtung einer allgemeinen Wehrpflicht zu gehen, weil die Möglichkeiten gar nicht da sind, der Bundeswehr sowas umzusetzen, sondern in Richtung einer Auswahlwehrpflicht zu gehen. Wenn das Parlament, und das ist das Recht, das entscheidet das Parlament, die Gesetze, da hat der Fraktionsvorsitzende Spahn durchaus recht und kein Ministerium, dann ist es so, aber dann muss man das, glaube ich, nochmal jetzt erklären im Rahmen dieses Entscheidungsprozesses im Parlament.
Okay, so und damit müssen wir heute zu Ende kommen. Ich habe da zwar noch zum Thema einige Fragen auf dem Zettel und wie gesagt, das Thema Drohnen hätten wir eigentlich auch noch, aber tut uns leid heute der Aufzeichnung. Wir hatten auch zwischendurch ein paar technische Schwierigkeiten, die das alles noch weiter verzögert haben. Wir sind durch für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, auch fürs Mitmachen, indem Sie uns viele Fragen, viele Anmerkungen schicken. Das können Sie und sollen Sie bitte auch weiterhin tun an unsere Mailadresse general@mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. Herr Bühler, Ihnen bis zum nächsten Mal eine gute Zeit. Wir hören uns dann nächste Woche Mittwoch wieder, sprich am 22. Oktober. Bis dahin und vielen Dank für heute.
Ja, gern geschehen, Herr Deisinger. Dann bis nächsten Mittwoch.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.